Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Vorpass, Season 6, Episode 2. Big G, willkommen, wie geht's dir? Alles gut?
Ja, mir geht's super. Nachdem wir eben gerade unsere Rugby World Cup Pläne besprochen haben, wo wir auch unsere Hörer und Hörerinnen dran teilhaben lassen sollen. Wann sind wir in Frankreich? So.
Also du bist fast, nicht durchgehend, aber
wann sind wir zusammen? Wann sind wir zusammen da? Fangen wir mal so an.
Genau, also in Lyon vom 29., also der Freitag. Und Samstag und der Sonntag früh. Und dann fahren wir am Sonntag, der 1. Oktober, nach Marseille und nehmen halt das Spiel Südafrika-Tonga mit.
Genau.
Und dann gehen wir unsere Wege. Du gehst mit dem Zug am Montag zurück, glaube ich. Und ich muss bis zum Abend irgendwie fliegen. Mal gucken, ob das klappt.
Gut, ich schaue vorher noch Donnerstag, 28. September, Japan gegen Samoa in Toulouse. Werde dann die Nacht in Toulouse verbringen, komme dann vormittags nach
Lyon
geeiert. Und da schauen wir dann was.
Neuseeland gegen Italien. Top-Spiel, Top-Karten, Top-Kosten. Gott sei Dank bin ich arbeitslos.
Aber das auch schon länger. Von daher
passt, das ist meine Berufsbezeichnung.
Ja, aber dafür hast du 15 Jahre die Kohle gescheffelt. Also von daher.
Und studiert, genau.
Ach, und ich habe 20 Jahre die Kohle gescheffelt.
Ich bin ja Ausländer in Deutschland, das macht man so.
Ah, ja, genau. Gut, also wenn ihr nach Lyon kommt, wenn ihr nach Marseille kommt oder Toulouse, sagt Bescheid. Wir haben schon von ein, zwei Hörern gehört, dass sie auch da sind. Wäre cool, mal irgendwelche Leute zu treffen. Ich bin auch noch sogar vorher da. Du bist später noch da. Was hast du dir noch gegönnt?
Also richtig krass. Irland, Schottland.
Wie hast du dafür dann noch Karten bekommen? Das ist andauernd. Man kriegt ja jetzt, für die Leute, die es nicht wissen, man geht ja auf die Seite drauf und es sind eigentlich für 80% der Spiele kriegt man noch Tickets. Aber für so Dinger wie die Neuseeland und Frankreich und Irland Spiele sind schwierig.
Und England. Also manchmal sieht man was, aber sobald man draufklickt, ist es halt, jemand anderes bucht das oder diese Listing gibt es halt nicht mehr. Also ich verfolge die Webseite seit so 2 Wochen in Minutentakt.
Jeden Tag.
Ich hatte ja mit Philipp, unser Freund, gesprochen und der meinte, sie sind da und dann in Lyon und dann habe ich gedacht, weil ich damals von dort aus geflogen bin direkt und dann dachte ich, ach cool, da kann man direkt hinfliegen. Und ich bin eh nicht so der Paris-Fan, kann man als Base nehmen. Und im Nachhinein habe ich gecheckt, dass man da nicht mehr hinfliegt, aber egal. Aber dass man quasi so ein bisschen als Base das hat. Und dann sozusagen haben wir beide versucht, so viel wie möglich an dem Wochenende dann mitzunehmen. Leider hatte ich schon das mit dem Donnerstag schon gebucht. Weil Toulouse wäre auch cool mitzunehmen, aber das ist dann auch okay.
Ja, auf jeden Fall sind wir beide, es sind noch 3 Wochen bis Kickoff, unglaublich heiß.
Heiße Typen sowieso.
Als Typen sowieso. Wer nicht mehr unglaublich heiß sind, sind ein paar Leute, die sich verletzt haben am Wochenende.
Ja, der große News, der reinkommt im Kader, ein bisschen unerwartet, falls ihr es nicht gehört habt, Mitchell bei England. Buh! Nein, Intermark ist raus. Klar.
Die Starting Nummer 10 seit, wie viel Spielen gestartet. Ich glaube, seit den Six Nations 2022. Spielt ja auch zusammen mit der Neuen in Toulouse. Und wer wird ihn jetzt ersetzen?
Jellybear.
Bordeaux hat wahrscheinlich 20, 30 Spiele für Frankreich bisher gemacht. Ich behaupte mal die meisten von der Bank. Hat auch Frankreich U20, glaube ich, 3 Spiele gemacht. Ja, das ist halt ein Riesen... Naja, weiß ich nicht. Also hat schon Auswirkungen, denke ich, ne? Das ist halt einer der Top, neben Südafrika, da reden wir vielleicht gleich noch drüber, die nächste Mannschaft, die ihre Starting 10 oder auch sehr gute 10 verliert.
Ich würde halt, also da du es halt mit Südafrika erwähnst, ich würde halt natürlich sagen, Intermark zu verlieren, will ich halt nicht in Frage stellen. Das hat schon, der wäre safe gesetzt als Starter. Ja. Aber der Drop-Off dazu ist meiner Meinung nach nicht so riesengroß zu Jelly Bear. In dem das DuPont viel von dem Spiel leitet, auch ist sozusagen irgendwie, glaube ich mal, da trotzdem, würde ich halt sagen, also ein Riesenverlust, aber für das gesamte Team nicht so. Vergleichbar mit Südafrika ist es halt, also, dass Pollard halt raus ist, obwohl ich habe Gerüchte gehört, dass er halt irgendwie doch heimlich sich reinsneaken könnte, aber dass er raus ist, dass dadurch bricht das ganze Spiel und System von Südafrika zusammen. Also die haben einfach keinen Ersatz, gerade.
Manny Lebock hat in URC meistens ganz gut gespielt, im Finale jetzt nicht so, aber ne, die Steigerung zur südafrikanischen Nationalmannschaft, da hast du recht, ist schon riesengroß, das Gap. Und ich meine, Südafrika hat dann auch Probleme mit Kicking, also Lucan Joam fehlt übrigens auch, ne?
Und ja, genau,
Jager. Also was ich gehört habe, also was ich verstanden habe, der Pollard ist eigentlich schon wieder gesund, aber gerade mal bei 20-25% Kapazität. Also genau. Von Trainingsload oder genau. So. Das heißt, ich habe jetzt verstanden, die haben ja die Mannschaft schon benannt. Das heißt, wenn jemand anders sich verletzt und er wäre wieder fit, dann kann er, glaube ich, wieder reinkommen, oder?
Ja, es ist halt die Frage so, ne? Das hat, ja. Na, also theoretisch ist. so ein bisschen wie Vitalik letztes Mal und dieses Mal verletzt, aber die nehmen ihn quasi zu sagen halt mit. Hier ist es in dem Fall, dass genau, es müsste sich jemand offiziell natürlich verletzen, um ersetzt zu werden. Aber wenn man Niederbauer so interpretiert, hat er gesagt, dass er, sage ich mal, genau bei der Belastung hat noch nicht sozusagen ganz belastbar ist und die Gefahr wäre, dass wenn man ihn jetzt zu viel belastet, dass er einfach so eine Wiederverletzung beziehungsweise einfach nicht so ganz fit ist. Und ich meine, die wirklich entscheidend spielen, also wenn man davon ausgeht, dass, sagen wir es mal, dass Südafrika aus der Gruppenphase rauskommt, dann wäre es halt Anfang Oktober, das ist halt so ungefähr 6 Wochen. Ich weiß halt nicht mehr, was für eine Verletzung er hatte, aber ich weiß, dass er auf jeden Fall jetzt in den letzten Jahren mehrere Verletzungen hatte, das haben sich angehäuft, weil er auch bei Leicester dann auch am Anfang der Saison verletzt war, etc.
Ja.
Das ist halt so die Frage, ob die sozusagen ohne ihn durch die Gruppenphasen kommen und vielleicht, dass er reinkommen könnte zum wirklich Entscheidungsspiel, Viertelfinale und solches. Das ist halt einfach eine wichtige Frage, ob man jemanden so reinwerfen kann ohne Spielepraxis und wirklich vielleicht noch nicht so ganz auf der Fitness-Level. Wir wissen aber nicht genau, also das hast du auch richtig gesagt, Nina Bauer hat gesagt, so irgendwie bei 25% Training oder Belastung. Aber für mich ist es halt so einfach, wenn ich jetzt gucke, wie 2019 das Spielsystem von Südafrika aufgebaut war, hat er eine echt entscheidende Rolle gehabt. Und genau, das ist ohne erwähnen, dass Lucan Joam auch raus ist. Also das sind zwei absolute Schlüsselspieler für mich.
Wo ich gerade anhacke, Siakoulisi ist verletzt gewesen seit April, hat sich im Shark-Spiel verletzt. Ich weiß nicht, ob Achilles oder Knie oder so, der kommt ja jetzt auch erst wieder zurück.
Ja.
Also der hat jetzt auch schon 4-5 Monate keine Spiele mehr gespielt und auch gerade mal Reha und so weiter und so fort. Ne?
Aber angeblich, ich weiß halt nicht, was man da glauben kann, also angeblich ist er halt mehr oder weniger halt ready und die haben ja Spieler, wo er sich ein bisschen wie bei Sexton vielleicht ein bisschen in dem Lauf dann Spielepraxis hat, etablieren kann, ist natürlich von der Verletzung zurückzukommen nicht absolut optimal, aber als zum Beispiel der Jäger ist auch raus, hast du auch gesagt, das ist aber für mich jemand, den der hat gut ersetzen können, mit Snyman zum Beispiel, müssen wir halt mal sehen, aber ich finde Pollard, also von allen denen, die jetzt komplett raus sind, also Van Portlich für England, ist raus, und Intermac und Pollard und der Jäger, also wissen wir erstmal so, würde ich sagen, dass Pollard der am entscheidendsten ist für die Mannschaft, in dem er ist.
Ja. Südafrika hat noch 2 Spiele, die auch nicht unerheblich sind, Vorbereitungsspiele, erstmal gegen Wales, die super fit scheinen. Conditioning ist da wirklich dank Gatland nach oben gegangen. Und dann spielt Südafrika nochmal in Twickenham gegen Neuseeland. Und zwar am 25. August, wo der G-Train auch da sein wird.
Stimmt.
Ich bin gespannt, welche Mannschaft da dann aufgestellt wird. Ne?
Wann ist das? 25. August, hast du gesagt? Das ist
ein Freitag.
Wow, das ist ganz nah.
Das ist in anderthalb Wochen. Genau, aber wie gesagt, Südafrika hat noch zwei taffe Spiele. Mal sehen, welche Mannschaften da aufgeboten werden. Wie gesagt, ja gut, Frankreich haben wir drüber geredet. Ich glaube, der eine Prop ist übrigens auch raus für 6 Wochen und wird den Anfang verpassen. Ne? Baye? Baye?
Cyril Baye? Oh, krass, das hätte ich nicht mitbekommen.
Ja, hat auch, also soll dann wieder fit sein, aber wird vielleicht den Auftakt verpassen.
Ach so.
Ja. Ja, Frankreich hat sich noch dank Ramos den Sieg weggesneakt.
Ja.
Am Wochenende. Zu Hause in Saint-Étienne anscheinend recht warmes Wetter, auch hitzige Atmosphäre, wo man schon Vorgeschmack bekommen hat auf die WM.
Ja.
Schottland, ich weiß nicht, was war, 27-10 lag man zurück, dann kam man wieder und dann hat Ramos noch einen Straftritt verwandelt zum Sieg letztendlich. Genau.
Nice.
Aber davon hast du nichts gesehen, oder?
Habe auch nur die Zusammenfassung gesehen und genau, also ich fand das ziemlich krass, beziehungsweise wie Schottland jetzt ja, ein bisschen Unleashed spielt hat, so irgendwie diese Finn Russell-Style, also ob das irgendwie in der WM auch so sein wird, aber letztes Mal bei der WM waren die so ein bisschen eingeschränkt, würde ich mal sagen, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass sie ein bisschen offener spielen dürfen, viel mehr ist von Finn Russell so drumherum gebaut. Die haben von den Six Nations schon eine gute Basis von Positions beziehungsweise ja, Harmonie in verschiedenen Positionen. Mhm. Und ich glaube, mit Kinghorn da am Schluss ist auch relativ gefährlich. Und natürlich hat er Townsend ihn oft als Zehner auch gesehen, eingesetzt. Ich finde, das bietet auch so eine andere Möglichkeit, also oder unterschiedlichen Möglichkeiten, die Mannschaft. Und es ist jetzt so ein bisschen die Frage, Disziplin, ob sie das auch hochhalten können. Weil wenn die wirklich im Angriff sind, dann haben wir echt sehr, sehr starke Dinge gesehen. Mhm. Ich würde trotzdem halt auch sagen, Disziplin ist halt so ein bisschen die Sache bei denen. Das müsste man ein bisschen ja im Griff halten, so wie viele Straftritte man hat weggibt und also quasi warum die Straftritte weggegeben werden. Aber vom Angriffsspiel extrem stark, würde ich auch sagen. Und genau, die sind als Schottland ist eine Gruppe mit Südafrika und Irland und waren letztes Jahr in der Gruppe mit Irland und Japan und sind natürlich ohne groß was gemacht zu haben, ausgestiegen. Und ich glaube, viele Leute da, das wird halt schon tief sitzen, dieses Trauer von vor 4 Jahren. Und ich glaube, die sehen sich halt nicht so weit weg von Irland und Südafrika. Und mit diesen Nachrichten von Südafrika vielleicht verstärkt sozusagen. Wie gesagt, ist halt so ein bisschen Disziplinsache. Also normalerweise gegen Südafrika darf man halt nicht so viele Straftritte weggeben, weil die kicken die wirklich 100% zum Goal immer. Jetzt ist es so ein bisschen eine Sache, wie wir am Anfang angeschnitten oder angeteasert haben. Wenn Pollard nicht da ist, Libok und Willemser vielleicht nicht die stärksten Kickers zum Goal aller Zeiten. Genau, aber so Preview Schottland würde ich mal sagen, Angriff extrem stark, Verteidigung not bad und Disziplin ist einfach so ein bisschen die Frage und das, wie du halt gesagt hast.
Und ich glaube, Ballhandling Skills und Power der Tight Five ist auch noch, also ich habe gesehen hier Skuman oder wie auch immer der heißt, also ein, zwei Bälle haben halt die Forwards vertändelt. Ja, und ist die Frage, wie viel Bums die haben gegen Südafrika. Andererseits super starke Backrow, wenn die alle fit sind. Dempsey, Richie, Darge, Riesenfan. Also ich Südafrika-Schotteln versuche ich auch noch vielleicht sogar Tickets zu bekommen. Ich weiß gerade nicht, wann das Spiel ist. Weißt du das?
Schau ich nebenbei.
Ich habe es gerade vor mir, aber ich finde das Spiel nicht. Ah, 10. September in Marseille. Genau, ich schaue mir Australien, Georgien an in Paris am Samstag.
Ach so, ja, stimmt. Und
dann könnte man noch nach Marseille fahren am Sonntag. Aber da gibt es nur teure Tickets, glaube ich, bisher. Ja, bin gespannt auf Schottland. Dark Horse.
Ja, würden, also, ja, also ich meine, das wird halt oft angeteasert. Jetzt müssen die aber so ein bisschen liefern und das meine ich mit dem Vergleich so vor 4 Jahren. Da müssen ja schon irgendwie, ja, jetzt ein bisschen das gerecht hat man. Also ein bisschen wie damals im Fußball. Spanien war irgendwie immer jedes Mal bei jedem Turnier so Dark Horses und haben nie was geliefert. Und dann einmal hat es Klick gemacht sozusagen. Jetzt müsste Schottland so ein bisschen liefern. Und ich glaube, so in der Gruppe müssen die schon Gas geben. Und du hast ja gesagt, halt gleich am Anfang des Turniers diesen absoluten Kracherspiel South Africa, Schottland in Marseille, das muss, ja, muss sie halt liefern, glaube ich mal, um das gerecht zu halten, dass sie halt wirklich, weil aus der Gruppe prognostizieren wirklich vielleicht nicht alle Leute, aber die meisten Leute, dass Irland und Südafrika rauskommen.
Ja.
Und für 240 Euro ist dir das Ticket zu teuer, sagst du?
Ja, aber wenn, dann muss ich auch für die Freundin das mitkaufen. Ne? Also ich muss immer 2 Tickets dann kaufen in der Woche.
Verstehe.
So, kurze Pause und dann...
dann geht's weiter. Du musst noch über England und
Australien.
Ist, geile rote Karte.
Mhm, ja.
Bis gleich bei Forbes. So, herzlich willkommen zurück. Wir haben ganz lange über Frankreich und Schottland gesprochen. Was ist bei England und Wales passiert?
Big G. Wo fangen wir da an? Recht langweilige erste Halbzeit, soweit ich das beurteilen konnte. Wales hätte gewinnen müssen. England hat am Ende gewonnen mit 12 oder 13 Spielern auf dem Platz, weil sie, ich glaube, von einer Maul einen Versuch erzielt haben.
Ja.
Der arme Jack van Portfleet, der wahrscheinlich die Start 9 gewesen wäre.
Ja, safe.
Hat sich verletzt und ist raus aus der Weltmeisterschaft. Dafür kommt Alex Mitchell rein, der eigentlich schon rausgeflogen ist aus dem Squad, weil er... Also je nachdem, welches Newspaper und welche Zeitung man liest. Manche, die BBC sagt, er ist vom Squad rausgeflogen wegen seinem Lack of Game Management. Mhm. Aber Guardian Rugby hat gesagt, oh, das ist eigentlich eine mega Überraschung war, dass er rausgeflogen ist. Naja, jetzt ist halt die Frage, jetzt wird wahrscheinlich Ben Youngs als Testveteran mit 100, weiß nicht, wie viele Spiele der hat.
Vierte WM, 100, oder? Ist das richtig, glaube ich
auch? Dritte oder vierte WM, ein, zwei Lions-Touren. Obwohl er eine ausgelassen hat, glaube ich, wegen seines Bruders, wegen der Erkrankung der Frau des Bruders oder so.
Ja, genau.
Naja, ich glaube, also an was ich mich von den Six Nations erinnere, ist, dass er ein bisschen langsam war und nicht mehr so ganz 100% akkurat ist im Vergleich zu beispielsweise Aaron Smith, Neuseeland, der halt immer noch anscheinend Top-Notch-Game hat. Ja, Ben Youngs. Und jetzt kommt ja auch noch dazu, weiß nicht, können wir jetzt gleich drüber reden, High Shot und Farrell, rote Karte.
Ja.
Der wird den Anfang wahrscheinlich schon vermissen, der WM. Für die, die es nicht mitbekommen haben, du hast es gesehen, oder?
Ja, ja. Also
den High Shot.
Ja, natürlich. Also, dass er dafür rot bekommt, ja, aber ich meine, er hat viel schlimmere Sachen bekommen und nichts bekommen.
Ja, aber jetzt ändert sich so ein bisschen das Pendel, schlägt in die andere Richtung vielleicht aus. Davor, ich glaube, es war ja die dritte gelbe Karte dann für England. Davor gab es schon 2 gelbe Karten. Einmal Alice Gensch wegen wiederholter Infringements im Scrum, glaube ich. Und dann gab es eine gelbe für Freddie Stewart wegen Tackle in the Air, was auch schon borderline rot war. Wäre Josh Adams auf seinem Kopf gelandet vielleicht oder so. Und dann gab es halt diesen High-Shot von Farrell. Man sieht halt ganz deutlich, dass der wirklich gar nicht runtergeht mit den Hüften oder den Knien. Obwohl er Zeit gehabt hätte, bin ich der Meinung. Also er stand halt sehr lange da und dann kam halt der walisische Spieler angelaufen. Man hätte halt einfach nur mit den Schultern runtergehen, mit den Hüften halt 10, 20 Zentimeter runtergehen müssen. Und hat dafür Geld bekommen und dann in diesem Bunkersystem rot. Und ich glaube, dieses Bunkersystem, darüber haben wir schon hier vor 1-2 Jahren geredet, das wird es, glaube ich, nicht bei der WM geben, oder?
Doch, gibt's.
Echt?
Safe.
Ich dachte, das wäre jetzt nur hier ein Test oder so. Auf jeden Fall war es die erste rote Karte. Er hat Geld bekommen, saß dann da mit den 2 anderen Spielern und dann wurde das dann nachträglich innerhalb dieser 8-Minuten-Frist auf rot nach oben korrigiert. Was, glaube ich, für den Gameflow super ist, oder?
Ja, genau. Und dann auch so ein bisschen wie die Erklärung hat dazu. Ich bin mal, also ich weiß nicht, ich glaube so, dass er schon, Owen Farrell hat bisher irgendwie immer, keine Ahnung, mega krass disziplinärische Sachen, aber irgendwie nie was dafür bekommen groß. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dass er irgendwie mit Tackle School und How to Play Rugby und Not Kill People doch irgendwie für Argentinien, England vielleicht zur Verfügung steht.
Meinst du?
Ich weiß halt nicht. Bisher gab es so oft so Sachen, ne?
Ja, ja, natürlich. Aber jetzt ist es denn nicht so, High Shot, rote Karte, ist es dann 4 oder 6 Spiele, eigentlich automatische Sperre und dann kommt die The Mitigation. Aber die Mitigation kann ja eigentlich gar nicht mehr sein. Weil halt.
Aber also guck mal, Good Behavior, Acceptance for Wrongdoing und dann kriegt er 0 Sperren oder sowas. Also ist bisher. Also ich bin da, keine Ahnung, also ich glaube. Guck mal, also Saxon kriegt 6 Spieltage irgendwie Sperre, reduziert durch, keine Ahnung, whatever, auf 3. Mhm. Und Farrell wird, keine Ahnung, 10 reduziert auf 1 bekommen oder sowas.
Ja, jetzt bist du natürlich ein bisschen hier negativ biased gegenüber englischen Spielern.
Come on, me? Ne? No way.
Also, Irland, also das nächste Spiel wäre Irland-England in Dublin. Das heißt, ein Testspiel. Danach spielt England nochmal zu Hause gegen Fiji, Twickenham. Das heißt, 2 Spiele. Und dann wäre, glaube ich, schon das Spiel gegen Argentinien, was er verpasst.
Ja, ich glaube, ohne, also Spaß beiseite würde er halt schon von, also die werden halt schon ohne ihn planen für Argentinien gegen, gegen England. Und das ist schon interessant, weil dann 9 und 10 komplett neu und die werden halt safe mit Ford starten dann.
Ford 10.
Ford Jungs. Ich meine, das ist schon Back to the Future ein bisschen, aber ja.
Kennen sich aus Leicester-Zeiten, aber ich meine, ja, Ford hat am Ende des Spiels, glaube ich, noch ganz gut, glaube ich, ganz gut gespielt. Aber ja, wie du sagst, Back to the Future. Oder man startet dann mit Smith an 10. Ne, über den hat man jetzt.
Ja, also man könnte halt zum Beispiel, wenn man dann auf Smith setzt, dann könnte mit Tulagi und Lawrence zum Beispiel einfach so ein Brecher-Mittelfeld halt aufbauen. Hm. Genau. Also wahrscheinlich werden die jetzt so oder so anfangen, oder? Also irgendwie Lawrence und Tuolagi zusammen. Also werden wir halt mal, wir müssen mal ein paar Preview-Podcasts organisieren, können wir in die Tiefe gehen. Aber auf jeden Fall, Unfall, rote Karte, stellt seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft nicht komplett in Frage, aber auf jeden Fall, dass er halt in der Gruppenphase ein bisschen aussetzen sein da wird. Ja. Sonst zu dem Spiel, also ich meine, nachdem Wales in England davor irgendwie relativ eindeutig Wales war und ist es jetzt ein bisschen komisch, dass sie zu 12 gespielt haben und dann irgendwie dann verloren haben am Ende?
Du meinst gewonnen, also?
Ja, nee, also dass Wales gegen 12, also 15 gegen 12 gespielt haben und dann verloren haben.
Ja, ich glaube, Warren Gatland hat auch gesagt, er war richtig sauer und dass man das Spiel, so ein Spiel dann eigentlich gewinnen muss, sage ich mal so. Also der hat Namen, waren auf dem Teamsheet oder haben gespielt, da habe ich noch nie gehört, muss ich erstmal alle googeln. Das heißt, viel rumprobiert, viel rotiert, wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass er bis zur letzten Minute warten wird, ja. Welches Squad er benennt. Im anderen Podcast habe ich, und daran habe ich mich auch wieder erinnert, Gatland legt Wert auf Sachen, die nicht keine besonderen Skills erfordern, wie Pünktlichkeit oder Fitness. Und ich glaube, die haben schon wieder, ich glaube, die haben 2 verschiedene Fitnesscamps, einmal in der Türkei und einmal irgendwo anders gemacht. Und daran kann ich mich auch noch aus den vergangenen Weltmeisterschaften erinnern, dass diese Fitnesscamps unter Gatland ultra hart waren. Also wirklich. Und so hat er es wahrscheinlich auch geschafft, dass man über mehrere Weltcups, Weltmeisterschaften hinweg bis ins Viertel- oder Semifinale gekommen ist oder so, ne? Ohne besonders gut zu spielen, aber ohne besondere Leistung, ohne besonderes Flair, sage ich mal so.
Und ja, aber das ist jetzt so, halt. Ohne wieder in die Tiefe zu gehen, aber es hat dieses Ding mit dem Gruppenaufbau, beziehungsweise wie die halt die Gruppen aufgebaut sind und Viertelfinale dann ausgelöst werden. Dass man hat, also bei so einem Spiel, keine Ahnung, 19-17 und beide Mannschaften, also beide hätten gewinnen können und beide haben irgendwie nichts besonders gut gespielt. Das reicht aber, um weiterzukommen. Ne? Das hat so ein bisschen das Ding und dann kommt man gegenüber jemandem vielleicht ein bisschen stärker, aber so, ich glaube, dass man halt irgendwie so, das ist jetzt ein bisschen blödern, aber so ein bisschen durch die Gruppe stolpern kann, ohne wirklich Top-Leistung. Und in der anderen Seite, also ich meine, England, Argentinien finde ich schon, also das Ding, ich glaube, das könnte schon viel entscheiden, relativ früh. Ne? Also es gibt ein, zwei Spiele, wo wir halt, also nach dem ersten Wochenende, wo wir direkt wissen, okay, wir haben schon einen angehenden Weltmeister gesehen. Und bei den anderen Mannschaften dauert es ein bisschen. Also zum Beispiel England, Argentinien, das wird halt schon entscheidend sein.
Frankreich, und gegen Wales, man wird da warten bis zum Australien-Spiel wahrscheinlich.
Und Irland zum Beispiel auch später. Also, ne, also es wird halt schon, der Druck wird entweder bei Argentinien oder England sehr hoch sein nach dem Spiel. Und ja, das hat so ein bisschen die Frage, ob man, ja, wie man halt durchkommt. Man muss vielleicht nicht unbedingt mega geil spielen. Wales hat zum Beispiel geschafft, ohne krass. Krasse Spielen sind die mehrmals in den Knockouts gekommen und wären halt beinahe, also sind nur beinahe rausgeflogen gegen Südafrika. Also ja, man muss einfach seinen Peak zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, genau. Und jetzt, um nochmal dediziert auf die Gruppe von Wales einzugehen, also die spielen gegen Fiji, ja, Fiji besser geworden, dann gegen Portugal, letztes Spiel gegen Georgien. Ich hätte jetzt gesagt, oh ja, gegen Georgien, hat man schon mal verloren jetzt zu Hause. Aber ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob Georgien, ob nicht Wales sogar die stärkste Mannschaft in Pool C sein kann und sogar Erster werden kann.
Ja, Australien,
da können wir jetzt vielleicht nochmal kurz drauf eingehen. Hooper nicht dabei, wahrscheinlich oder anscheinend verletzt, ist aber auch schon sowieso 35 gewesen. Und Quade Cooper werden wir nicht bei der WM sehen.
Ja, ich meine, schon das mit Hooper finde ich komisch, auch wenn er irgendwie so, aber schon als Leader, also komplett von Kapitän, um nicht mal eingeladen zu werden, ist schon hart. Mhm. Und mit Quade Cooper finde ich komisch, einfach gar, also ich verstehe dieses, ich setze auf Zukunft und hey, Jones ist wahrscheinlich eher da für in 4 Jahren oder sowas, aber das ist trotzdem irgendwie kein anderer Zehner, Verbinder da ist groß. Also es gibt also, halt andere Leute, die halt das spielen können, aber das ist trotzdem, ja, grenzwertig.
Also er hat eine, Carter Gordon, wie heißt er? Der Sydney, glaube ich, kommt aus Sydney, spielt für die Melbourne Rebels für ein, zwei Saisons, hat jetzt 3-4 Testspiele gespielt, auch nicht schlecht. Trotzdem haben die alle Testspiele verloren. Und ich glaube, die haben noch einen Utility, Ben Donaldson oder so, einen Utility-Spieler dabei, der noch theoretisch 10 spielen könnte. Also wohingegen andere Mannschaften 2-3 Zehner mitnehmen oder so, oder zumindest Leute, die das richtig gespielt haben. Eddie Jones komplett verrückt und setzt nur auf die Jugend und sagt halt, naja, wir wollen die Leute auch für 2027 dann antrainieren oder so. Ich weiß nicht, ob das halt beim australischen Rugby so gut ankommt. Ich bin sehr gespannt. Gegen eine walisische Mannschaft, die halt sehr solide spielen wird und sehr fit sein wird, vielleicht auch noch genug diszipliniert sein wird, ihre Lineouts hinbekommen wird und ihre Scrums hinbekommen wird. Da kann dann Australien mal sehr schnell strugglen. Also total verrückt. Also ich bin beinahe vom Stuhl gefallen. Aber gut. Eddie Jones.
Ja, was denkst du, dass seine Taktik dahinter ist? Oh, also hat er eine Taktik da dahinter?
Naja, wie gesagt, diese Taktik, er hat auch in der Zeitung, glaube ich, gesagt, ja, I give the young, alle jungen Spieler haben, they earned it und so, ne? Also, und dass man halt, dass man eigentlich 2027 im Fokus hat und gar nicht 2023 jetzt, was total verrückt ist. Wie gesagt, total verrückte Gruppe. Ich weiß nicht, wenn Australien Zweiter wird, dann spielen die gegen den Ersten. Wenn Australien Zweiter wird?
Spielen die aus dem Ersten, also Gruppe C und D überkreuzen.
Aha.
Genau, das ist halt so ein bisschen die Frage. Prognose aus der anderen. Japan? Too much?
Also das ist echt alles ein Witz. Naja, mal gucken. Hoffen wir, dass wir machen ja noch In-Depth-Reviews von den ganzen Gruppen, wenn noch mehr Teams bekannt sind. Und dann müssen wir uns auch nochmal um Tippspiel kümmern. Habe ich die Woche auch noch nicht geschafft.
Mann. Was machst du den ganzen Tag eigentlich?
Arbeiten.
Ach so. Genau. Ah, okay. Kann ich nicht. Ja, Genau, ja, zum Abschluss da, also Wales, wie du es so ein bisschen gesagt hast, relativ gute Platzierung in der Gruppe, beziehungsweise wie die Spiele fahren für den. Genau, bin mal gespannt. Also 2007 war ich in Bordeaux, habe beim Public Viewing geguckt, wie Fiji Wales geschlagen hatte. Und in 2015 war ich nach dem Irland-Spiel beim Public Viewing dann im Cardiff bei Südafrika, Japan. Also irgendwie gibt's schon Potenzial für so ein Upset irgendwo auf dem Weg. Und ich glaube, die Potenzial so, ich weiß halt nicht, ich habe jetzt einiges zu Fiji auch gehört, aber weiß ich nicht so 100%, oder Samoa und Tonga und solches, aber ja, also es ist ein bisschen was anderes auf 80 Minuten, mal gucken. Oder ja, wir werden auf jeden Fall, wie du gesagt hast, ein bisschen mehr Previews und in Depth halt reingehen, aber bin mal gespannt auf jeden Fall. C und D sind die Gruppen, wo ich denke, da können halt crazy Sachen vielleicht doch aufkommen.
Ja, Fiji, Georgien, Samoa, ja, das sind die Sachen, das sind die drei. Ich meine, kann man nochmal, ich denke nicht, dass Uruguay oder Namibia, obwohl Uruguay hat Fiji geschlagen letztes Mal. Rumänien glaube ich auch nicht, kann irgendwie was entgegensetzen. Also wäre schön, wenn, also es wäre der Wahnsinn, wenn Georgien irgendwie Australien schlägt oder sowas, ne? Das wäre halt Meltdown. Und ich dabei bin im Stade de France in Paris, das wäre echt super.
Da gucken wir mal, da sind wir mal gespannt. Sonst hast du Rugby World, gibt es halt noch was zu berichten?
Nee, ich glaube, wir haben jetzt alles abgehakt, was uns so wichtig war. Wahrscheinlich eine halbe Stunde voll.
Sehr gut. Dann, genau, berichten wir hoffentlich vielleicht bald, müssen wir mal gucken, wann wir halt so ein bisschen intensiver so die Gruppen hat angehen können. Werden wir vielleicht dann ein bisschen so nach und nach releasen. Aber das muss auf der Agenda sein. Aber erstmal bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, euch zu sehen in Frankreich irgendwann, irgendwo. Ansonsten hört ihr uns nächste Woche wieder. Bis bald bei Vorpass.
Vorpass.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.